Bevor ich einsteige, möchte ich auch noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, noch einmal möchten wir dir herzlich danken für alles, was wir schon gehört und gesungen haben und dir allein die Ehre über diesen Morgen im Namen Jesu. Und wir bitten dich jetzt einfach um Ohren, die recht hören, Augen, die sehen, vor allem aber Herzen, die verstehen zur Ehre deines Namens. Und gib auch Gnade zum Reden. Wir danken dir dafür. Amen. Herr, wie lange noch? Leider ist in manchem Leben von Kindern Gottes keine solch herrlich friedliche Abendstimmung mit hoffnungsvollem Ausblick auszumachen. Es sieht vielmehr so aus. Manch einer stellt sich die Frage angesichts von Not und Leid und Ungerechtigkeit in Ehe, Familie, Verwandtschaft, vielleicht in Nachbarschaft, vielleicht auf Arbeit. Wie soll das weitergehen? Wie lassen sich die harten persönlichen Erfahrungen, die gesellschaftlichen Entwicklungen und darüber hinaus die Lage in Nahost mit der Allmacht Gottes vereinbaren? Und wir fragen: Herr, wo bleibst du? Warum leiden die hilflosen Gottesfürchtigen, während die starken Gottlosen gedeihen? Warum herrscht statt Gerechtigkeit solche Ungerechtigkeit? Herr, wie lange noch? Diese Frage, sie ist so alt wie die Menschheit. Und ganz konkret wird sie in dem Psalm, den Samuel Ziegler bereits in der Schriftlesung gelesen hat, gestellt, in Psalm 94. Psalm 94 ist ein Herzensschrei für alle Generationen von Gläubigen, die unter der Ungerechtigkeit leiden. Und wir finden darin eine Gesellschaftsbeschreibung, die passender nicht sein könnte für unser 21. Jahrhundert. Dieser Psalm, er zeigt den scheinbaren Triumph des Ungerechten über den Gerechten. Er zeigt aber auch die Gründe, warum Kinder Gottes trotz allem unverständlichem Leid zuversichtlich sein können. Dabei dürfen wir die Tatsache nicht aus den Augen verlieren, dass dieser Psalm in erster Linie Israel gilt. Denn die Psalmen, sie sind das Liederbuch Israels. Psalm 94 ist ein persönliches und prophetisches Lied und stellt insbesondere die endzeitlichen Zustände dar, die kurz vor der Wiederkunft Jesu in großer Kraft und Herrlichkeit und der Aufrichtung seiner Herrschaft auf Erden herrschen werden. Das wird also ein Psalm sein, den der bedrängte gläubige Überrest Israels in der großen Trübsalzeit mit Bitten und Flehen singen wird. Herr, wie lange noch? Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder die andere: Wer ist dieser gläubige Überrest und woher wissen wir, dass dieser Psalm die Zeit vor der Wiederkunft Jesu beschreibt? Um diese beiden Fragen zu beantworten, muss ich ein wenig weiter ausholen. Das nächste Ereignis auf Gottes prophetischer Agenda, was ist das? Genau, die Entrückung, dieses herrliche Geschehen, wenn die Gemeinde, die Bluterkauften, dem Herrn entgegengerückt werden, wie das Paulus in der bekannten Stelle aus dem 1. Thessalonicher 4, 16 bis 18 beschreibt. Der Herr selbst wird, wenn die Posaune, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten. Anschließend an diese Hinwegnahme der Gemeinde Jesu zum Herrn beginnt dann diese siebenjährige Trübsalszeit mit der Schreckensherrschaft des Antichristen, gefolgt von nie dagewesenen Gerichten. Jesus betont das in Markus Kapitel 13, Vers 20, wenn er sagt, und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Die Auserwählten, von denen der Herr hier spricht, diese bilden den sogenannten gläubigen Überrest. Es sind Menschen, die während dieser Gerichtszeit zum lebendigen, rettenden Glauben an Christus kommen. Und erlaubt mir an dieser Stelle vielleicht den Einschub, es muss auch festgehalten werden, dass dies nicht Menschen sind, die schon alles wussten über Jesus, die vielleicht gläubige Bekannte hatten, die ihnen den Heilsweg aufgezeigt haben, die ihnen das Evangelium ganz klar vor Augen gemalt haben. Diese Menschen werden sich nicht mehr bekehren können. Und zwar wissen wir das aus dem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, wo es da heißt, um die Erscheinung des Antichristen, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung der aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Also nutzen wir die Zeit, unsere Freunde wirklich hineinzubeten ins Reich Gottes, zu flehen, zu ringen, dass sie diese Zeit nutzen. Es kommt die Zeit, wo es ein zu spät gibt. Und dieser gläubige Überrest, das werden Menschen sein, die eben nicht klar das Evangelium gehört hatten. Weil sie dieser gläubige Überrest der Nachfolger Jesu sind, werden sie sich weigern, den Antichristen anzubeten. Und damit verbunden, sie werden sich weigern, das Mahlzeichen an der Hand, an der rechten Hand oder an der Stirne anzunehmen oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens, wie das Offenbarung 13, 17 sagt. Ja, und was ist die Folge davon? Sie können nicht mehr kaufen und verkaufen und werden grausam verfolgt. Und diese Zeit der totalen Kontrolle mit all ihren Folgen, sie steht schon vor der Tür. Vergangenen Jahres, das war am 25. April, zeigte das Schweizer Fernsehen in einer Sendung aus Shanghai und anderen Teststätten Chinas, wie dort heute mit unzähligen Kameras auf Straßen und Häusern die gesamte Bevölkerung kontrolliert wird. Fährt jemand, und die haben das dann gefilmt in Echtzeit, fährt jemand bei Rot über die Kreuzung, dann wird gleich nebendran auf einer digitalen Säule Name und Bild des Übertreters an den Pranger gestellt. China erhofft sich dadurch mehr Sicherheit und Ordnung. Und was die Kameras nicht erfassen, das sieht das Handy. In China gibt es ein sogenanntes soziales Kreditsystem von 350 bis 950 wird jeder Bürger eingeteilt. Nach geheimen Kriterien legt der Staat fest, wie ehrlich, wohlhabend, vertrauenswürdig und politisch korrekt jemand ist und vergibt die entsprechenden digitalen Kritikpunkte. Da die 1,8 Milliarden mobilen chinesischen Handybenutzer alles über Apps reservieren, bestellen und bezahlen, ist das eine beängstigende Entwicklung, denn Leute mit tiefem Kredit werden in ihrer Bewegungs- und Handlungsfreiheit eingeschränkt. Das Schweizer Fernsehen konnte dann mit einem der wenigen unabhängigen Journalisten reden und der bestätigte, dass er nicht mehr Zug fahren und fliegen könne. auf seinem Handy, wenn er dann einen Zug ausgesucht hat und dann den reservieren will, das Ticket, dann erscheint dann die Meldung, Sie sind als unehrliche Person registriert, vorübergehend können Sie kein Billett lösen. Er kann keine Wohnung mehr kaufen, kein Geschäft gründen. Nun könnte man sagen, das ist China, das ist weit weg. Mensch, Freddy, reg dich doch nicht so auf, das betrifft uns nicht. Mao wollte sein Volk schon immer vereinheitlichen und in den Griff bekommen. Nun, der Bericht hat noch etwas anderes aufgezeigt, dass nämlich immer mehr Staaten sich an genau diesem System beteiligen. Zum Beispiel Luxemburg hier in Europa. Wenn dort heute ein Chinese mit mehr als 700 Punkten des sozialen Kreditsystems einreist, wird ihm die Ausstellung eines Schengen-Visums erleichtert. So weit sind wir schon. Und mit der neuen Mobilfunktechnologie 5G, das ist ja jetzt in den Medien ein großes Thema, wird es dann möglich sein, diese ungeheuren Datenmengen in Sekunden schnelle weltweit zu beschaffen. Die antichristliche Herrschaft wirft ihre Schatten voraus in unsere Tage und wir fragen besorgt, Herr, wie lange noch? Nun, die siebenjährige Trübsalszeit, sie wird dann beendet mit der sichtbaren Wiederkunft des Herrn Jesus Christus in großer Kraft und Herrlichkeit, um Gericht zu halten und das tausendjährige Friedensreich von Jerusalem aus aufzurichten. Nun, woher wissen wir, dass sich Psalm 94 in erster Linie an den jüdischen Überrest richtet und diese schreckliche Zeit vor der Wiederkunft Jesu beschreibt? Wie gesagt, die Psalmen sind das Lieder- und Gebetsbuch des Volkes Israel. Das wird auch in diesem Psalm untermauert. Zweimal wird das Volk des Herrn erwähnt, in Vers 5 und 14, und einmal der Gott Jakobs in Vers 7. Zum anderen befindet sich der Psalm 94 in einer Reihe von 8 sogenannten Reichspsalmen oder Jahwe-Königspsalmen. Der erste ist Psalm 93 und der letzte ist der Psalm 100. Das könnt ihr gerne heute Nachmittag dann mal so überprüfen. In der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, werden diese Psalmen, diese Reihe allesamt, außer der 100er, wird dem David zugeschrieben. In den deutschen Bibeln fehlt dieser Hinweis, aber es gibt eigentlich keinen Grund, diesen Angaben der jüdischen Übersetzer, die 280 vor Christus in Alexandria in Ägypten ihre fundamentale Arbeit begangen, anzuzweifeln. Die waren ja noch viel, viel näher am Original dran. Psalm 93 bis 100 beschreiben also die Aufrichtung des tausendjährigen Königsreiches von Jesus Christus. Und sie besingen, wie das zum Beispiel Arno Gebelein in seinem Kommentar zur Bibel sagt, zum größten Teil seine Herrschaft als Richter und die Segnungen des kommenden Zeitalters. Diese Psalmen, sie zeigen, Jesus ist der König Israels und Jesus ist der Herrscher über alle Nationen. Psalm 93 beschreibt den Herrn als König. In Psalm 95 wird die Anbetung des Königs beschrieben. In Psalm 96 die Majestät des Königs. In Psalm 97 die Macht des Königs. 98 der Lobpreis für den König. 99 die Heiligkeit des Königs. Und schließlich Psalm 100 der überschwängliche Dank für den König. Innerhalb dieser Serie über die kommende souveräne Herrschaft Gottes über Israel und die Nation steht nun unser Psalm 94. Aber wo ist der Zusammenhang? In Psalm 94 geht es um das gerechte Gericht des Königs, das dem Aufrichten seines Königreiches direkt vorangeht. Und damit kommen wir zur ersten Strophe dieses prophetischen und auch so persönlichen Liedes, wie wir auch gleich sehen werden. Diese erste Strophe ist die Einleitung zum ganzen Thema des Psalms und sie besteht aus drei Versen. Es geht um brennende Fragen. Brennende Fragen. Vers 1. Du Gott der Rache, o Herr, du Gott der Rache, leuchte hervor. Ein sehr bemerkenswerter Einstieg, denn das ist die einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo der Herr Gott der Rache genannt wird. Gerne bezeichnen wir den Herrn mit Ausdrücken wie Gott der Liebe, Gott des Friedens, Gott der Hoffnung, Gott aller Gnade oder Gott allen Trostes, aber gleich Gott der Rache. Und wenn wir das genau sehen, zweimal in nur einem Vers, geht in unserer ach so toleranten Zeit gar nicht, oder? Nun hat jemand diesbezüglich geschrieben, es ist traurig, dass man so viele bekennende Christen findet, die anscheinend den Zorn Gottes als etwas empfinden, was sie entschuldigen müssten. Oder zumindest wünschten sie, so etwas gäbe es nicht. Andere geben sich der Täuschung hin, Gottes Zorn passe nicht zu seiner Güte. Und so versuchen sie, ihn aus ihren Gedanken zu verdrängen. Aber Gott schämt sich nicht kundzutun, dass Rache und Grimm zu ihm gehören. Der Zorn Gottes ist genauso Teil der göttlichen Vollkommenheit wie seine Treue, Macht und Gnade. Das Wesen Gottes selbst macht die Hölle zu einer genauso notwendigen Realität wie den Himmel. Liebe Freunde, Gott ist heilig. Was bedeutet das heilig? Es bedeutet abgesondert. Ja, von was ist denn Gott abgesondert? Er ist von Sünde völlig abgesondert. Und diese Eigenschaft erfordert eben auch, Sünde zu hassen. Oder wie das Habakkuk 1, Vers 13 so auf den Punkt bringt, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Wie wollen wir dann vor diesem Gott bestehen mit all unserer Ungerechtigkeit, mit unseren Sünden? Wie wollen wir mit diesem heiligen Gott in Ewigkeit Gemeinschaft haben? Deshalb brauchen wir jemanden, der unsere Schuld wegnimmt, der unsere Schuld übernimmt, der an meiner Stelle bezahlt. Und genau das ist am Kreuz geschehen. Genau das ist das Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus. Wir haben Erlösung unserer Sünden, die Vergebung durch sein Blut. Gott ist nicht nur heilig, sondern gleichzeitig auch allwissend. Er kennt die Motive aller Handlungen und deshalb ist er auch der Einzige, der wirklich gerecht richten kann. Rache hat nun bei Gott überhaupt nichts zu tun mit einem unbeherrschten Wutanfall, sondern mit gerechter Vergeltung für Ungerechtigkeit. Wenn nun hier der Psalmist nach Rache schreit, dann ruft er eben dort, wo die irdische Gerechtigkeit versagt, das Eingreifen Gottes herab. Für das Volk Israel war Rache und Vergeltung im Zeitalter des Gesetzes angemessen. Für Gläubige, die im Zeitalter der Gnade leben, ist das deplatziert. Im neuen Bund werden wir aufgefordert, unsere Feinde zu lieben, Böses mit Gutem zu überwinden, zu erdulden, zu erleiden und zu ertragen. Selbstverständlich geht es natürlich nicht darum, die Augen vor der Ungerechtigkeit zu schließen, sondern, so wie das Römer 12, 19 sagt, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum den Zorn Gottes. Denn mein ist die Rache, spricht der Herr. Im Neuen Testament steht dieser Vers. Im Neuen. Römer 12, 19. Und selbstverständlich ist natürlich auch Selbstverteidigung oder Hilfestellung gegenüber akut bedrohten Menschen ausgenommen. Das ist ja unsere ureigenste Christenpflicht. Jemand hat einmal gesagt, kein Mensch darf Rache üben. Nur der, dem alles Gericht übergeben ist. Die Rachepsalmen, sie sind Lieder aus der Zeit des Wiederkommens des Herrn. Wenn er furchtbar Rache nehmen wird an allen, die sein Volk verfolgt haben. Liebe Freunde, nur wenn wir die prophetische Bedeutung dieses Psalms erkennen, wird uns auch die Wortwahl verständlich. Vers 2. Erhebe dich, du Richter der Erde, gib den Hochmütigen ihren Lohn. Wie lange sollen die Gottlosen, o Herr, wie lange sollen die Gottlosen frohlocken? Nun, wer ist der Richter dieser Erde? Wer ist das? Im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 22 heißt es, denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Von wem spricht diese Stelle? Von dem Herrn Jesus Christus. Prophetisch wird hier von Jesus gesprochen, eindeutig aus den Worten Jesus selber in Johannes 5, 22. In der grauenhaften kommenden Trübsalzeit werden die verfolgten Gläubigen nach dem Richter, nach Jesus schreien, nach seinem Hervorleuchten, nach seinem Offenbarwerden, nach seiner Wiederkunft. Herr Jesus, komm, hilf! Herr, wie lange noch? Im Wortgebrauch der Psalmen sind die hochmütigen Menschen, die sich ganz bewusst gegen Gott erheben und dabei noch frohlocken, wenn sie seine göttlichen Ordnungen überschreiten. Jesu Erscheinen in großer Kraft und Herrlichkeit wird dann das Frohlocken aller Gottlosen beenden. Dann werden alle Klageseufzer, die schon seit Generationen von Bedrückten und Verfolgten und Geplagten zum Thron Gottes emporgestiegen, erhört. Dann werden insbesondere auch die Lästerungen des Gottlosesten aller Gottlosen, des Antichristen, aufhören. 2. Thessalonicher 2,8 sagt das dramatisch, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. In der nächsten Strophe, die wie alle anderen folgenden Strophen dieses Liedes aus 4 Versen besteht, geht es nun um bedrückende Situationen. Bedrückende Situation. David wird jetzt ganz konkret und beschreibt den Charakter und die Taten der Gottlosen. Sie halten viele und freche Reden, stolz überheben sich alle Übeltäter. Ist es nicht genau das, was wir heute in den Medien Tag für Tag hören und sehen? Freche Reden gegen alles, was uns heilig und lieb ist, insbesondere gegen Israel, was sich die islamische Welt und die Medien an frechen Reden und arroganten Überheblichkeiten erlauben, ist grotesk. Im vergangenen Frühling, am 20. April, twitterte zum Beispiel der als besonders hart bekannte General der iranischen Revolutionsgarden, Vizekommandant Hossein Salami, über Israel Folgendes. Hab keine Hoffnung in die USA und Großbritannien. Bis diese kommen, wirst du nicht mehr da sein. Das kleinste Ziel wird deine Existenz sein. Du kannst es nicht ertragen. Und wenn du fliehst, hast du keinen anderen Weg als das Meer. Freche Reden. In einem früheren Tweet warnte Salami, die Hände sind am Abzug und die Raketen sind bereit und werden jeden Moment gestartet, wenn der Feind einen finsteren Plan hat. Nord und West von Israel sind im Kreuzfeuer. Du wirst nicht entkommen. Du lebst im Maul des Drachen. Freche Reden. Wo ist hier die Weltöffentlichkeit? Wo ist hier die UNO? Wo ist der Sicherheitsrat? Das geht nicht, ein UNO-Mitglied gegen das andere. Freche Reden. Man toleriert es. Man toleriert es. Der Vers 5 hier in unserem Text, der beweist, wie ich das vorhin schon gesagt habe, dass es um Israel geht. David wusste genau, wovon er sprach, wenn er hier im Vers 5 sagt, dein Volk, o Herr, zertreten sie und unterdrücken dein Erbteil. Auch wenn im Neuen Testament vom Erbteil der Christen gesprochen wird, zum Beispiel Epheser 1, Vers 11, geht es hier nicht um die Gemeinde Jesu, es geht um Israel. Und das verdeutlicht die hebräische Poesie. Ihr habt das vielleicht gesehen, dass hier überall jeweils so ein Querstrich steht. Ich komme gleich drauf. Deutschsprachige Poesie, sie basiert vor allem auf Rhythmus und einer gleichen Anzahl betonter und unbetonter Silben. Ich meine, wir kennen das alle. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht. Das ist deutsche Poesie, aber die lässt sich nicht eins zu eins in alle Sprachen übersetzen. Deshalb hat Gott eben schon von Anfang an mit der hebräischen Poesie, die sich gut übersetzen lässt, etwas anderes vor. Hebräische Poesie basiert auf Betonung und Akzentuierung wichtiger Worte und vor allem auf diesem Parallelismus. Parallelismus bedeutet eben, dass jeweils in einem Vers es zwei oder mehrere Verszeilen hat, die einander gegenübergestellt werden, die den ersten Gedanken in der ersten Verszeile wiederholen oder ergänzen. Und man sieht das hier sehr gut. Die alten Übersetzungen, ich denke auch die alte Elbefelder, die hatte das noch drin, und zwar als Hinweis, dass hier eine neue Zeile kommt, die zusammengehört, aber dasselbe aussagt. Ganz praktisch sehen wir das hier im Vers 5. Hier wird die erste Verszeile mit der zweiten ergänzt. Wiederholt, dein Volk, o Herr, zertreten sie. Also dieses Zertreten wird hier weitergegeben mit unterdrücken. Sie unterdrücken. Und dein Volk wird hier weitergegeben mit dein Erbteil. Eine Vergeistlichung, liebe Geschwister, ist absolut ausgeschlossen. Selbstverständlich spricht David hier prophetisch nicht nur von den äußeren Feinden Israels, sondern auch von den gottlosen Menschen in Israel selber. Eine wirklich bedrückende Situation, wenn er in Vers 6 sagt, Witwen und Fremdlinge erwürgen sie und ermorden Waisen. Ja, stellt euch das mal vor, ganz plastisch. Erwürgen, Ermordung. Gottlose Menschen gehen immer gegen die Schwächsten und Schutzlosesten vor. Ältere Frauen, Ausländer, Kinder ohne Eltern, Witwen. Und durchs Neue Testament, im Neuen Testament und vor allem auch im Alten Testament sehen wir, dass diese Bevölkerungsgruppen ganz besonders unter dem Schutz des Allmächtigen stehen. Den Grund für ihre abartige Bosheit nennt David hier im Vers 7. Und dann sagen sie, der Herr sieht es nicht und der Gott Jakobs achtet nicht darauf. Seht ihr, liebe Freunde, wenn die Gottesfurcht abnimmt und die Gotteserkenntnis nachlässt, entwickelt sich eben eine Menschheit nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren. Denn wenn es kein Gott gibt, dann kann ich machen, was ich will. Ohne Gott bin ich niemandem mehr gegenüber zur Rechenschaft pflichtig. Und so wird dir Verdorbenheit Tür und Tor geöffnet. Die Saat geht auf, die Früchte werden in der Gesellschaft immer mehr sichtbar. Und wer sind denn die Allerschwächsten in der Gesellschaft? Wer sind die Allerschwächsten in der Gesellschaft? Die Ungeborenen. Die haben niemand. Laut einer Meldung vom Statistischen Bundesamt in Deutschland Wiesbaden wurden im Jahr 2017 101.209 ungeborene Kinder im Mutterleib getötet. Das entspricht der Gesamtbevölkerung von Winterthur. Einfach mal weggetan. Ich will das nicht, der muss weg. Ich habe jetzt in diesen Tagen Berichte aus Amerika gelesen, wo die Demokraten Abtreibung bis im 9. Monat erlauben und wenn man merkt, nach der Geburt, dass das Kind behindert ist, sogar auch dann noch. Es gibt eine englischsprachige Homepage, die heißt Number of Abortions und hier wird die Gesamtzahl der Kinder aufgeführt, die abgetrieben wurden. Seit 1980 1,5 Milliarden Kinder. Und seit Beginn des Gottesdienstes, die Technik hat diese Homepage gestartet, 4.145, 47, 48 Kinder. Weltweit. Weltweit. Und dann sagen sie, der Herr sieht es nicht. Und der Gott Jakobs achtet nicht drauf. Aber es schreit zum Himmel und wir fragen, ja, achtet Gott wirklich nicht drauf? Herr, wie lange noch? Sehen wir vielleicht in der aktuellen Islamisierung nicht ein Handeln Gottes? Luther sagte vor 500 Jahren mit Blick auf die damalige drohende Islamisierung durch die Türken Folgendes. Gott knallt mit dieser Peitsche über die Christenheit und die Christenheit ist durch die Bedrohung durch die Türken zur Buße gerufen und nicht dazu, sich militärisch gegen die von Gott verhängte Strafe zu wehren. Interessant. Es ist, wie wenn Gott sagen will, okay, mich, den Lebendigen wollt ihr nicht. Was hat er über Jesus gesagt? Dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Okay, ihr wollt nicht hören. Dann gebe ich euch einen anderen Gott, den Gott des Islams. Und der wird dann über euch herrschen. Und so wie der Hass gegen das irdische Volk Gottes, gegen den Gott Jakobs, immer fanatischer wird, wächst auch Verachtung und Verfolgung von Gottes himmlischem Volk, seiner Gemeinde. Ja, wir haben ein irdisches Volk, Israel, und ein himmlisches Volk. Unser Wandel ist im Himmel. Ein himmlisches Volk sind wir. Christenverfolgung nimmt zu, vor allem in islamischen Ländern, aber auch zunehmend bei uns in Europa. Gemäß dem Weltverfolgungsindex von Open Doors waren 2018 200 Millionen Christen einem hohen Maß an Verfolgung ausgesetzt. Der Herr sieht es nicht, meinen Sie? Und deshalb geschieht, was Prediger 8, Vers 11 sagt, weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird. Darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Das ist unsere Situation. Gerade in dieser Hinsicht äußert David nun in der dritten Strophe beunruhigende Warnungen. Beunruhigende Warnungen. Vers 8. Nehmt doch Verstand an, ihr Unvernünftigen unter dem Volk, ihr Toren, wann wollt ihr einsichtig werden? Oh, die Bibel ist so herrlich politisch unkorrekt. David sagt hier nämlich, gottlose Menschen sind unvernünftig und dumm. Mit unvernünftig wären an anderer Stelle instinktgetriebene Tiere bezeichnet. Was für eine vernichtende Beurteilung des modernen Menschen, der Wissen mit Weisheit vertauscht hat. Vers 9, der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören. Der das Auge gebildet hat, sollte der nicht sehen. Was für ein genialer Gott, der gesprochene Worte in Form von Schallwellen in unser Innenohr dringen lässt, dort in Nervenimpulse umwandelt und schließlich zum Gehirn transportiert. Was für ein genialer Gott, der das Auge geschaffen hat, das von Gegenständen ausgehende Licht diese elektromagnetische Wellen in einem hochkomplexen Vorgang so umformt, dass wir Farben, Licht und Formen wahrnehmen? Sollte der nicht hören und sehen? Die unausgesprochene Antwort ist, ja klar kann der sehen. Ja klar kann der sehen. Er hat aber nicht nur die kleinsten Nervenzellen, sondern auch die allergrößten Ereignisse dieser Welt unter Kontrolle. Das sehen wir hier gleich in Vers 10. Wir sehen hier also, was da für eine Spannung ist, eine inhaltliche, substanzielle Spannung von den kleinsten Nervenzellen zu den größten Ereignissen, der die Völker züchtigt. Sollte der nicht strafen? Er, der die Menschen Erkenntnis lehrt? Liebe Freunde, letztendlich setzt Gott Könige ein und setzt Könige ab. Er ist der Herr über die Geschichte. Er hat einen Plan, einen Heilsplan für diese Welt. Sollte der nicht strafen? Wo sind denn die gottlosen römischen Kaiser, vor denen sich die erste Gemeinde und die Juden so gefürchtet haben? Im ersten Jahrhundert, heute nennen wir unsere Hunde Cäsar und Nero. Ja, der Herr erkennt die Gedanken, dass sie nichtig sind. Was für eine erschreckende Aussage, dass Gott eben nicht blind und nicht taub und nicht unwissend ist, sondern alles sieht, was wir sehen, alles hört, was wir hören und alles registriert, was wir sagen und tun. Sogar die tiefsten Gedanken in unserem Herzen sind ihm bekannt. Alle Machenschaften, alle Pläne, alle Erfindungen. Gott merkt sie sich und einmal muss sich jeder Mensch dafür vor dem gerechten Richter verantworten. Das sind beunruhigende Warnungen. Aber für denjenigen Menschen, der sich diese Warnungen zu Herzen nimmt, der seine totale Verderbtheit gegenüber Gott erkennt und eingesteht und sein Vertrauen auf das Kreuz setzt, für den hat David in seinem Lied, das wäre noch die Homepage gewesen, wenn das jemand wissen will, beunruhigende befreiende Gewissheiten. Befreiende Gewissheiten. Während Notzeiten für die Völker Gericht sind, sind Notzeiten für Kinder Gottes immer ein Segen. Du hast das so schön gesagt, Samuel, in der Einleitung. Das persönliche Erfahren letzte Woche. Es war ein Segen. Und so wechselt der Fokus mit einer besonderen Seligpreisung für gottesfürchtigen Menschen in Not auf Worte der Hoffnung, des Glaubens und Vertrauen. War ja jetzt schon gerade eine schwere Botschaft, diese 11 vorangegangenen Versen. Befreiende Gewissheiten, Vers 12. Wohl dem Mann, hören wir den Wechsel. Wohl dem Mann, den du, Herr, züchtigst und den du aus deinem Gesetz belehrst, um ihm Ruhe zu geben vor den Tagen des Unglücks, bis dem Gottlosen die Grube gegraben wird. Warren Wiersbe hat in seinem Kommentar zum Alten Testament einmal gesagt, wenn Gott seine Kinder sofort von ihrem persönlichen Problem befreite, würde er sie nicht erziehen, sondern verziehen. Dann könnten diese verzogenen Gören niemals im Glauben oder Charakter reifen. Im Neuen Testament gibt es fast ein ganzes Kapitel, das sich mit dieser Thematik beschäftigt. Hebräer Kapitel 12. Hebräer 12 zeigt ganz deutlich, dass Züchtigung für Kinder Gottes niemals Strafe ist, sondern Ausdruck der besonderen Liebe des Vaters für seine Kinder. Wenn natürlich jemand falsche Wege geht, ist auch das, diese Zurechtbringung, letztendlich seine Liebe im Leben desselbigen. Es ist Ausdruck der besonderen Liebe des Vaters für seine Kinder. Und das schwer Verständliche für uns, mitunter benutzt Gott sogar gottlose Menschen dafür. Das ist wirklich schwer zu ertragen. Und so zeigt es uns dieser Psalm. Hier bekommen wir eine Antwort auf die Frage, Herr, wie lange noch? Nämlich, bis dem Gottlosen die Grube gegraben wird, die Abrechnung kommt, das ist dann der ultimative Tag des Unglücks. Niemand im Volke Israel und auf der ganzen Welt soll sich also im Unklaren sein, das Gericht ist ohne Umkehr zu Gott und ohne Sündenvergebung übers Kreuz absolut gewiss. Absolut gewiss. Und ihr seht, was dieser Psalm gedanklich für Inhaltssprünge macht, alles verbunden, aber dennoch eine Erweiterung. Das Gericht ist gewiss, aber im Vers 14 wird eine weitere, ganz andere Gewissheit groß gemacht. Denn so wie das Gericht gewiss ist, genauso absolut gewiss ist auch Gottes bedingungslose Treue zu Israel. Denn der Herr wird sein Erbteil nicht verstoßen und sein Erbteil nicht verlassen. Laut John MacArthur ist dieser Vers, dieser eine Vers, die lehrmäßige Grundlage für alle Königspsalmen, nämlich die unverrückbare Treue Gottes zu Israel. In Psalm 94 wird 11-mal der hebräische Eigenname Yahweh, beziehungsweise die Kurzform Yah verwendet. In unseren Bibelübersetzungen wird das jeweils, wenn hier Herr mit Großbuchstaben geschrieben wird oder wie auch hier, dann steht im Hebräischen immer der hebräische Gottesnamen Yahweh oder die Kurzform Yah. Und mit diesem besonderen Namen wird zum einen seine unausforschliche, ewige, unveränderliche Selbstexistenz betont. Er ist, der er ist, der er war und der er sein wird, 2. Mose 3,14. Zum anderen wird mit diesem Namen auch seine Treue als Bundesgott Israels betont. Und die auffallend häufige Erwähnung in unserem Psalm hier will eben besonders auf diese eine Tatsache hinweisen, wie das auch 1. Mose 17,4 sagt, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht. Es ist der lebendige Gott, der sich verpflichtet hat, der einem Bund eingegangen ist. Mit Israel. Ja, der Herr wird sein Volk nicht verstoßen und sein Erbteil nicht verlassen. Und dieser Vers, er ist auch Ausgangspunkt für diese wunderbare Aussage von Paulus in Römer 11, Vers 1. Ich frage nun, hat Gott etwas sein Volk verstoßen? Er nimmt diese Frage hier auf und sagt dann, das sei ferne. Im Griechischen ist dieser Ausdruck die stärkste Redewendung zum Zurückweisen einer Aussage. Es drückt das Entsetzen darüber aus, dass jemand die betreffende Aussage überhaupt in Erwägung ziehen könnte. Was für eine Beruhigung, wenn wir heute nach Nahost schauen. Was für ein Trost, aber auch für den gläubigen Überrest in der Trübsalzeit, wenn Israel dann tatsächlich in allergrößte Bedrängnis gerät. Und was auch für eine Sicherheit für uns als Kinder Gottes, dass so wie die Zukunft Israels sicher ist, auch nichts und niemand dich, wenn du an den Herrn Jesus glaubst, uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn, Römer 8, 39. Die letztendliche Befreiung von allen Problemen wird die Wiederkunft Jesu sein. Und davon spricht der letzte Vers dieser Strophe, Vers 15. Denn zur Gerechtigkeit kehrt das Gericht zurück und alle von Herzen Aufrichtigen werden ihm folgen. Ein schwieriger Vers, oder? Er will sagen, in der Rechtsprechung wird wieder Gerechtigkeit herrschen. Also das heißt, es wird eine Zeit kommen, wo wieder gerecht gerichtet wird. Und wenn der Herr kommt, dann wird wieder gerecht gerichtet und die Aufrichtigen werden sich darüber freuen. Dieser Vers nun könnte aber auch einen anderen Hinweis enthalten, nämlich dass Jesus nicht alleine kommt, sondern mit seiner verherrlichten Gemeinde. Lesen wir dazu mal Judas Kapitel 14, Judas Vers 14 bis 15. Judas 14 bis 15, dort wird die Wiederkunft des Herrn in großer Kraft und Herrlichkeit beschrieben. Und dann heißt es, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben und wegen all der harten Worte, die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Genau wie hier in unserem Vers und im größeren Kontext in unserem Psalm dargelegt. Er ist der Richter der Erde, haben wir gesehen in Vers 2, hier im Vers 15. Er kommt, um Gericht zu halten. Es geht in Vers 15b um die Gottlosen, könnt ihr euch erinnern, Vers 3, um die Gottlosen. Und Vers 4 von unserem Psalm, die frechen Reden, steht genau hier. Er wird Gericht halten, Vers 15 fast am Schluss, wegen all der harten Worte, also freche Reden, genau wie hier in unserem Psalm. Vielleicht fragt sich nun der eine oder die andere, gut, die Zukunft ist herrlich. Was ist aber mit heute? Ich meine, ich lebe jetzt, ich lebe heute. Wer hilft denn mir heute und jetzt und persönlich? Diese Frage wird in der fünften Strophe beantwortet mit belebenden Tröstungen. Belebende Tröstungen. Vers 16. Wer steht mir bei gegen die Bösen? Wer tritt für mich ein gegen die Übeltäter? Ja, also, wer hilft mir ganz persönlich? Vers 17. Wäre der Herr nicht meine Hilfe gewesen? Wenig fehlt und meine Seele hätte in der Totenstille gewohnt. David berichtet hier also von persönlich erlebten, lebensbedrohlichen Situationen, die beinahe fatal ausgegangen wären. Hätte der Herr nicht eingegriffen? Aber Gott kommt spätestens rechtzeitig. Gleichzeitig hatte er neben den körperlichen Nöten innere seelische Nöte, die ebenfalls durch Gottes mächtiges Eingreifen abgewendet wurden. Vers 18 sagt er, so oft ich sprach, mein Fuß ist wankend geworden. Also, oh, was ist los, Herr? So oft ich sprach, mein Fuß ist wanken geworden, hat deine Gnade, o Herr, mich gestützt. Darf ein Christ Angst haben? Ja, klar. Aber David zeigt uns, wie wir damit umgehen sollen. Vers 19. Bei den vielen Sorgen in meinem Herzen, kommt euch das bekannt vor? Erquickten deine Tröstungen meine Seele. Herrlich. Liebe Geschwister, in den wenigsten Fällen bekommen wir eine Antwort auf die Frage, warum greift der Herr nicht ein? Was wir bekommen, sind Tröstungen und die Gewissheit, du bist nicht allein. Spurgeon hat es einmal gesagt, ja, Gott lässt die Seinen wohl sinken, aber niemals ertrinken. Herrlich. Gott lässt die Seinen wohl sinken, aber niemals ertrinken. Deshalb, Hebräer 4, 16, lasst uns mit Freimütigkeit herzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Nun müssen wir aber auch konstatieren, dass der empfangene Herzensfrieden, wo wir zur Ruhe gekommen sind, die anhaltend bedrückende Notlage um uns herum nicht verändert. Und deshalb kommt der Psalmist in dieser letzten Strophe wieder auf das Eingangsthema zurück und er verkündigt den Gottlosen bedrohliche Vergeltung. Das zeigt so etwas von dieser Struktur dieses Psalmes, der Eingang und der Schluss, und alles mit einer großen Klammer, bedrohliche Vergeltung. Vers 20. Sollte der Thron des Verderbens mit dir Gemeinschaft haben, der Unheilschaft durch das Gesetz, wieder so ein schwerer, so inhaltlich schwer verständlicher Formulierung. Ich sage schon mit meinen eigenen Worten, hier wird der Herrscher angesprochen, der das Recht verdreht. der zukünftige Antichrist. Es sind die rechtlichen Mittel, um Ungerechtigkeit zu legalisieren und schließlich die Gerechten verurteilen zu können. Und das wird der Antichrist in Perfektion tun. Und dahin läuft die ganze Gesellschaftsentwicklung hin. Liebe Freunde, und wer hat denn die ultimative gerichtliche Ungerechtigkeit über sich ergehen lassen? Spricht der nächste Vers nicht prophetisch, ganz konkret, wieder von unserem Herrn Jesus Christus? Sie rotten sich zusammen gegen die Seele des Gerechten und verurteilen unschuldiges Blut. Gethsemane, die ganze Kohorte kommt da. Wen sucht ihr? Wie sehr musste Jesus, der einzig wahrhaft Gerechte, unter der damaligen Ungerechtigkeit leiden, an deiner und an meiner Stelle am Kreuz? Liebe Freunde, niemand hat deshalb mehr Verständnis für ungerecht verurteilte und behandelte Menschen als Jesus. Und deshalb ist er, unser Herr Jesus, der größte Tröster und Schutz in aller Ungerechtigkeit. Und genau davon spricht der Vers 22, der nächste Vers. Aber der Herr ist meine sichere Burg geworden, mein Fels, mein Gott, der Fels, bei dem ich Zuflucht gefunden habe. Wenn du dich bei Jesus birgst, dann lass dir von niemandem einreden, du drückst dich vor der Verantwortung. Oh nein, bei Jesus findet dein Herz Ruhe und Sicherheit, um im Kampf verantwortlich zu handeln und um gegen den Feind bestehen zu können. Und schließlich bekommen wir mit dem letzten Vers die Gewissheit, Gott hat dein Schreien gehört. Und Gott wird auch das Schreien des gläubigen Überrests Israel erhören. Vers 23. Und er lässt die Unrecht auf sie selber zurückfallen. Er wird sie durch ihre eigene Bosheit vertilgen. Der Herr, unser Gott, wird sie vertilgen. Ein Stück weit sehen wir das in diesen Tagen auch an einem der absoluten Todfeinde Israels. Seit der Staatsgründung 1948 hassen die Syrer Israel. Sie waren an allen großen Kriegen gegen Israel beteiligt. Und heute? Man getraut sich da kaum, diese Verbindung anzusprechen. Aber die Fakten sind erschreckend. Die Hälfte des syrischen Volkes ist auf der Flucht. 500.000 Syrer sind getötet worden. Und zwar nicht irgendwie, genau wie es hier steht, durch ihre eigene Bosheit, einer gegen den anderen. Und so wird das letztendlich allen Nationen ergehen, die sich gegen Israel wenden. Denn letztendlich tasten sie dadurch den Augapfel Gottes an. Sie wenden sich direkt gegen den Gesalbten Israels. Wir kommen zum Schluss. Herr, wie lange noch? Wie lange noch werden die Gerechten unterdrückt und verfolgt? Warum greift der Herr nicht ein? Es ist noch Gnadenzeit. Und in diesem Gottesdienst haben wir auch so eine schöne Klammer. Die hat der Herr geschenkt. Der Samuel hat nämlich 2. Petrus 3, Vers 9 vorgelesen. Und das habe ich hier vorbereitet. Das ist der Grund, warum der Herr noch nicht gekommen ist. 2. Petrus 3, Vers 9 bis 10. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten. Ah, das läuft doch noch lange so, das geht, war schon immer so. Nein, nein. Er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Und dann kommt der Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Diese Gnadenzeit läuft ab. Und so beten wir mit David Wien, Psalm 25, 22. O Gott, erlöse Israel aus allen seinen Nöten. Die Lösung wird die Wiederkunft Jesu sein. Nutzen wir die Zeit, liebe Geschwister. Wer weiß, wie bald der Herr kommt. Maranatha. Amen.
Amen.
Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein wunderbares, lebendiges Wort. Wir danken dir, dass dein Wort aufzeigt, in welcher Zeit wir leben, was auf uns zukommt, aber wo wir uns bergen dürfen. Du bist unsere Burg, unsere Sicherheit, was auch kommen mag. Danke, Vater, dass du ein Gott allen Trostes bist, dass du uns stärkst und hilfst auf dem Weg dir nach. Dass du aber auch all denjenigen, die noch keine klare Entscheidung getroffen haben, Mut zur Entscheidung, zum Durchbruch schenkst. Bekehrung und Wiedergeburt. Wirke es aus Gnaden, dass keiner, der hier ist oder die Botschaft über Internet oder sonst wo hört, davon geht und keine klare Entscheidung getroffen hat. Für dich, Herr Jesus Christus, wirke es aus Gnaden und stärke uns auf dem Weg durch diese Endzeit, bis dass du wiederkommst. Wir danken dir dafür. Amen.